Letzte Woche hat eine Freundin in einen Gruppenchat geschrieben, hey Leute, was ist eigentlich die Republika?
Die gibt's noch?
Ja, die ist sehr real noch. Und also ich habe Ewigkeiten nicht mehr daran gedacht. Und ich war so, ja, das ist, die Republika ist auch so ein Pyramid-Scheme irgendwie. Das, ja, ein bisschen, also es gibt ja auch dieses OMR, das ist das Pendant mit Online-Marketing. Also es ist ja so eine Messe, also so ein Event. Zur Republika kommen dann so Meinungsmacherinnen und dann gibt es ganz wichtige Talks und Podien. Und ich habe das Gefühl, das ist halt wie so ein Pyramid-Scheme. Das könnte auch so eine Bitcoin-Veranstaltung sein, wo halt die größten Bitcoin-InhaberInnen dann halt ihre Strategien zeigen, wie sie an die Bitcoins gekommen sind und alle, die halt noch frisch im Game sind, dahin gehen und halt hoffen, irgendwie es auch dorthin zu schaffen und so halt die Connection und sowas machen können. Also so, und habe mich dann halt so total darüber aufgeregt.
Warst du mal da?
Nee, noch nie.
Ich muss sagen, ich war tatsächlich, glaube ich, 3 oder 4 Mal sogar da.
Was?
Okay. Als Moderator tatsächlich. Eine Bekannte von mir hat das mitorganisiert und denen ist so 3 Tage vorher, ist denen so eine Moderation abgesprungen. Und dann haben sie sich gefragt, wen kann man auf eine Bühne stellen, wer kann da einfach labern, ohne Vorbereitung.
Mit Leuten aus dem Internet.
Ja, und dann haben sie, kamen sie auf mich und dann war ich da und dann habe ich das auch apparently ganz gut gemacht, weil ich war dann noch, boah, ich weiß jetzt auch gar nicht, noch 2 Mal, glaube ich, da und die Bühne wurde auch immer größer, die ich moderiert habe. Das heißt, ich habe das schon irgendwie auch gut gemacht und das war auch wirklich wild, weil dann hat man halt diese ganzen Leute, die man nur von Twitter kannte, irgendwie auch getroffen. Vor allem war aber auch mein Highlight so, ich hatte halt damals auch einfach kein Geld. Und das heißt, ich habe halt das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe halt einfach Sachen eingesteckt und mitgenommen. Und habe dann halt quasi hier diese Cherry-Tea und diese Lemonade
ja,
aus dem Backstage mitgenommen. Und saß dann halt basically zu Hause die Woche danach und habe das halt getrunken, während ich halt irgendwie mir dann das Pfand genommen habe, um mir Essen kaufen zu können. Ja, und das war vor allem auch lustig, weil da gab es immer so Musiker, die so draußen gespielt haben. Und meistens waren so draußen so Leute mit Akustikgitarren. Und immer wenn ich rausgegangen bin zwischen den Sachen und eine geraucht habe, habe ich gerufen, spiel mal Wonderwall. Und ein Bekannter von mir hat damals in diesem Imbissstand da gearbeitet, der direkt da war. Und er meinte, alle haben Wonderwall gespielt am Ende. Und er hat mich einfach gehatet, weil ich kam so raus und meinte, spiel mal Wonderwall, hat meine Kippe geraucht und bin gegangen. Und dann haben die Leute Wonderwall gespielt und ich war schon wieder drin. Und er hat irgendwie in einem Tag, glaube ich, irgendwie 10 verschiedene Versionen von Wonderwall innerhalb von 5 Stunden gehört von weißen Cis-Dudes mit Akustikgitarre.
Ja, ich will das auch gar nicht haten, weil ich glaube, also wenn man halt in einem bestimmten Bereich agiert, eben im Journalismus, Online-Journalismus und so weiter, dann gibt es halt auch irgendwie so diesen Zwang zur Republika zu gehen, weil da halt irgendwie alle sind. Aber ich glaube, man sollte öfter diese Art von Messen, weil das ist es tatsächlich am Ende des Tages, mehr hinterfragen, statt denen so dieses Monopol zu überlassen. Aber ja, ich war noch nie da, ich wurde auch nicht eingeladen, so I don't know.
Ey, vielleicht, liebe Republika, wenn ihr aufhören wollt, ladet uns einfach ein. Wir sorgen für so einen Skandal, dass ihr quasi euch mit einem großen Knall verabschiedet. Wir können für die Republika das sein, was Kollege und Farid Bang für den Echo waren.
Größerer Skandal als Sascha Lobo. Ja, don't read theory, wir sind die neuen Lobos.
Ich möchte Jule sein.
Nein!
Du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weggaufen davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich gehe weg zu dem Anfang und sag's dir noch einmal.
Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Don't Read Theory. Ich bin Ayşe Gül.
Mein Name ist Jule Lobo, formerly known as Jule Wasabi. Und wir fühlen heute die Nachrichten gemeinsam mit Sophia, die die Produktionsleitung macht. Sophia vom Studio Soma.
Hello.
Weißt du, was ich überhaupt nicht fühle? Überleitung aus der Hölle. Wir behandeln heute endlich ein Thema, das, glaube ich, schon so ewig in der Luft liegt. Ich wollte, glaube ich, sehr früh eine Folge dazu machen. Und Ayşegül wollte keine Folge dazu machen anfangs. Und wenn man so aufmerksam zugehört hat, das hat ihn mir gebrodelt, dass ich keine Folge machen konnte. Es gab immer wieder so diese Anspielungen und wahrscheinlich wirklich in jeder Folge habe ich mindestens einmal eine Anspielung gemacht auf den netten Herrn in den Fred Perry Polos. Ihr wisst es, ihr kennt ihn oder vielleicht kennt ihr ihn auch nicht. Die Rede ist von Jean-Philippe Kindler, liebevoll genannt Joppel oder Joffi, vom Podcast Früher Nymphe und Söhne, mittlerweile vom Studio Rot-Kollektiv, wo er den Podcast Studio Kindler macht.
Und auch ein Format, das nennt sich High Freaks.
Ja, das ist auch so ein bisschen, du bist zu jung, um deinen Podcast nach Tokotronic zu benennen. Also seriously, du musst schon mindestens 30 sein, dass du ernsthaft deinen Podcast nach Tokotronic benennen kannst. Nicht mit Mitte 20, so.
Okay, bevor wir in Valentins gekränktem Rant einsteigen, nochmal ganz kurz. Ich lese die Kurzbeschreibung aus Jean-Philippe Kindlers Buch Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf vor, damit ihr kurzen Überblick bekommt. Also Jean-Philippe Kindler, geboren 1996 in Duisburg, ist Satiriker und Moderator. Für seine Bühnenprogramme erhielt Kindler viele Auszeichnungen, unter anderem den Prix Pantheon und den Deutschen Kabarettpreis. Kaum jemand schafft es, so wie er, das Politische scharf, humorvoll und zugleich berührend darzustellen. Der Autor sorgt auf Instagram unter Jean-Philippe Kindler immer wieder für erregte Gemüter. Aktuell tourt er mit seinem Bühnenprogramm Klassentreffen durch Deutschland.
Buch ist ein halbes Jahr alt.
Jetzt gerade?
Ja, also 7, 8 Monate. Ich glaube nämlich, dieses Bühnenprogramm ist nicht mehr aktuell. Aber ansonsten hat sich, glaube ich, da das Geburtsjahr hat sich nicht verändert.
Ja. Baby, he's a baby. Nee, und ich kenne Jean-Philippe Kindler auch primär von Instagram, weil er immer wieder geteilt wurde in Stories von Accounts, denen ich gefolgt habe. Und sehr, genau, bezeichnend für ihn ist dieses Format, dass es eben dieser Typ im Fred Perry Shirt, der mit einem Mikrofon in die Kamera redet.
Thema XY, es ist so blöd, man muss einmal was dazu sagen, war eben die Catchphrase.
Genau. Und mit diesem Format hat er vor allem während Corona sehr viel Growth hingelegt. Der Podcast Nymphe und Söhne ist auch zum Beispiel mit einem recht bekannten Meme-Account Hinterhalt Nymphe.
Zwei.
So einem linken feministischen Meme-Account und mit einem weiteren Poetry-Slammer und Satiriker. Wie heißt der?
Abdul-Chahin?
Ja, Abdul-Chahin, genau. Und das steht nicht in der Beschreibung hinten, aber Jean-Philippe Kindler ist vor allem durch Poetry Slam berühmt geworden. Der war Poetry Slammer.
Genauso wie sein Kumpel Abdi, die sich auch beim Poetry Slam kennengelernt haben.
Ja, so viel dazu, Leute. Als Valentin schon ganz früh ankam mit, ich will eine Folge zu Jean-Philippe Kindler machen, habe ich nur die Augen verdreht und meinte so, nein, ich habe überhaupt keine Lust, mich mit diesem Mann zu beschäftigen. Auch hier Premiere, wir befassen uns mit einem Mann, Leute, bei Don't Read Theory.
Nee, wir haben
für alle Hater.
Wir haben uns ja schon mit Männern befasst, aber das nie so groß aufgezogen. Also ich habe nämlich auch nochmal nachgedacht. Also Sebastian Hotz, a.k.a. El Hotzo, hat ja auch irgendwie durchaus viel Raum bekommen. Aber das war eher so in einem Nebenaspekt und war nicht so Hauptthema der Folge.
Ja. Stimmt.
Aber jetzt ein Mann im Zentrum unseres Shades.
Yes.
Genau, und ich glaube auch Instagram war bei mir wirklich so dieser Anfangspunkt, der wurde mir eben reingespült. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang vor allem mega genervt war, weil er diesen obersten Knopf von seinem Fred Perry Polo offen hatte. Und der wurde extrem gefeiert von so Meme-Accounts, vor allem auch damals von antideutschen Meme-Accounts, was ich auch gar nicht verstehe, wo das irgendwie so herkommt, weil ja, in seinem Buch ist nicht viel Antideutsches. Was jetzt auch noch nicht mal, ich will noch nicht mal in die Bewertung dieses Buches reingehen, aber es ist so, weiß nicht, wie diese Verbindung irgendwie kam. Ja,
die Verbindung war das Fred Perry-Shirt.
Wahrscheinlich war es einfach das Fred Perry-Shirt.
Nee, wirklich. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich auch irgendwie, da kommt jetzt was anderes.
Ja, hin und wieder teaset er ja auch Adorno-Zitate an, die dann doch nie kommen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass mich dieser oberste Knopf so mega fertig gemacht hat. Und ich habe angefangen, ihn auf Instagram zu beleidigen wegen diesem obersten Knopf. Und habe ihm gesagt, ich folge dir, wenn du deinen obersten Knopf zumachst. Und irgendwann hat er den obersten Knopf zugemacht.
Bless you, Valentin.
Und dann habe ich ihm gefolgt. Ja, witzigerweise hat er da anscheinend auch bei Nymph und Söhne drüber geredet. Also ich muss da auch dazu sagen, ich habe mir nie wirklich seinen Podcast angehört, weil ich kann mir deutsche Podcasts nicht anhören. Ich zwinge mich manchmal durch Podcasts durch, weil ich irgendwie da das inhaltlich will, aber ich schaffe das nicht, deutsche Podcasts mir anzuhören. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich habe tatsächlich, Nymphe und Söhne ein, zwei Folgen davon angehört, weil ich voll neugierig war, weil ich eben auch keine deutschen Laber-Podcasts mir angehört habe. Ich höre schon gerne deutsche Formate, die von Deutschlandfunk Nova zum Beispiel unter anderem oder auch Wohlstand für alle habe ich eine Zeit lang gehört. Aber genau, dann dachte ich, so ein deutscher Laber-Podcast, den gebe ich mir mal. Und ich konnte das nicht länger als zwei Folgen anhören, weil ich diese Dynamik da dreien, ich fand die so belastend. Ich fand das total belastend, dass Nymphe als einzige Frau mit diesen zwei Männern so Frauenprobleme besprochen hat. Ich fand das total unangenehm irgendwie. Und fand auch so die ganze Performance, also so Jean-Philippe Kindler habe ich eh so ein bisschen meine Issues mit seinem Habitus. Das ist so ein nerviger Mann für mich. Aber halt auch so die ganze Performance von Abdi. Also so Nymphe war halt die Frau. Jean-Philippe Kindler war halt irgendwie so dieser Gymnasiast. Und Abdi ist halt der Ausländer. Und der Duisburger. Und sie waren so total haben sich so selber zu Karikaturen gemacht. Und damit bin ich irgendwie nicht klargekommen.
Ja, ich habe dann vor allem aber halt auch seine Instagram-Videos weiterverfolgt, wo ich dann auch anfangs auch echt positiv gesinnt war, weil ich irgendwie gemerkt habe, so ey, eigentlich ist es ganz cool, dass jemand irgendwie so in 2 Minuten irgendwelche tagespolitischen Themen aufgreift und sie dann schon versucht, in irgendwie eine radikalere Kritik umzuformulieren. Zumindest macht das auf den ersten Blick auch irgendwie den Anschein, weil er dann doch auch irgendwie, ja, also die CDU halt als rechtsextrem bezeichnet und ähnliche provokante Sachen, wo man ja auch einfach sagen kann, ja, die Äußerung, die die CDU in den letzten Jahren getroffen hat, so, da kann man sie auch einfach als rechtsextrem bezeichnen oder wie auch immer man das Wording dann nehmen will. Dann auch die SPD, die FDP kritisiert. Und ich fand es dann anfangs auch irgendwie so ganz sympathisch, weil ich einfach dachte, okay, es ist irgendwie so eine Parlamentarismuskritik von halt irgendwie einem Genossen, wie ich dann anfangs auch irgendwie ausgegangen bin. Weil das ist, glaube ich, auch das, was mich halt gehuckt hat. So, wenn jemand einen Perry-Polo trägt und irgendwie so auf Adorno sich bezieht, dann rechne ich damit, dass er irgendwie im Zweifel schon antideutsch, aber zumindest irgendwie antinational ist, irgendwie
ein Jungle-World-Abo hat.
Ja, Jungle-World-Abo hat, im About Blank rumhängt. Und ja, halt zumindest irgendwie aus diesem antideutsch, antinational, Antifa-Kontext irgendwie kommt und auch Bezugspunkte hab. Bei genauerer Recherche und Betrachtung fällt einem dann aber auf, der ist eben gar nicht aus diesem Antifa-Milieu. Zumindest ist der auch da gar nicht drin verortet. Der tritt seit 5 Jahren mit Poetry Slams auf Parteitagen der Linkspartei auf. Und das ist eh auch so ein genereller Punkt, dass auch viele Leute, die irgendwie bei der Linkspartei sind, ästhetisch irgendwie diese Antifa-Spektrum-Ästhetik irgendwie haben. Aber generell gibt es da auch einfach ganz viel Bezüge zur Linkspartei immer wieder. Und die Linkspartei ist wirklich auch so einer der zentralsten Bezugspunkte. Und das fällt einem auch auf, wenn man das eben länger verfolgt. Dass er auch so eine, ja, solidarische Kritik an die Linkspartei ist und so ein bisschen der Künstler der Linkspartei sein möchte.
Oh mein Gott. I'm so sorry für die Linkspartei. Don't let that happen.
Ich glaube, die Linkspartei ist, ich glaube, da passiert eh nichts mehr Gutes. Also ich glaube, es ist jetzt einfach nur noch diverse Symptome eines Niedergangs. Ohne Sarah ist diese Partei nicht mehr zu retten. Und das hat mir dann eben auch schon so immer wieder aufgestoßen. Ich weiß aber noch, dass ich irgendwie generell auch noch nicht so ganz irgendwie ja gegen ihn gehen wollte. Ich weiß, dass ich damals noch mit Torsun, der mittlerweile verstorben ist, rest in peace an dieser Stelle, noch eine Diskussion darüber hatte, weil ich den in meinem nicht öffentlichen enge Freundesliste auf Instagram gedisst hat und er mich dann auch meinte, ja, aber da ist ja auch viel Interpretation in deinen Disses drin, willst du nicht das Buch abwarten? Und ich meinte so, ja, ich will auch das Buch abwarten, deswegen poste ich das jetzt nur in meiner engen Freundesliste mit 50 Leuten und poste es bewusst nicht öffentlich. Und dann haben wir uns verabredet, dass wir nochmal labern, wenn das Buch rauskommt und das Buch erschienen ist. Dazu kam es dann leider nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich dann eben dieses Buch gelesen und war auch echt, habe mich auch bewusst versucht, so meine ganzen Vorurteile, die ich irgendwie hatte, abzulegen und eben zu sagen, so okay, diese Vorurteile kommen halt vor allem dessen, weil du seinen Habitus, dieses Auftreten von ihm, der hat eine Bedeutung für dich und die Bedeutung hat er nicht für ihn. Und das, diese Diskrepanz triggert mich. So, da kann ich auch ganz ehrlich sagen, das hat erstmal mehr mit mir als mit ihm zu tun. Dass ich irgendwie an diese Ästhetik, an den Style was knüpfe, was vielleicht auch damals schon Quatsch war. Wenn ich ehrlich drüber nachdenke, wie viele Leute irgendwie, mit denen ich damals Marx gelesen habe oder Adorno diskutiert habe, mittlerweile in der Linkspartei oder bei der Grünen Partei dann doch irgendwie recht ranghohe Jobs bekommen haben, war das auch damals gar nicht so radikal, wie ich mir hinterher eingestehe. Und ich habe dann dieses Buch gelesen und im Buch redet er wirklich davon, er sagt, er möchte eine neue Kapitalismuskritik formulieren. Das steht auf dem Cover, eine neue Kapitalismuskritik. Er redet dann eben auch von radikalen Forderungen und Ideologiekritik. Das macht er aber nicht. Das findet in diesem Buch einfach nicht statt. Er redet die ganze Zeit nur von Neoliberalismus und man fragt sich so ein bisschen so, okay, war der Kapitalismus kein Problem vor dem Neoliberalismus? Was ist mit dem britischen Staatssozialismus, der vor Thatcher liegt, der vor dem Neoliberalismus liegt, dessen ganzer Wohlstand der britisch-sozialistischen Gesellschaft auf kolonialer Ausbeutung aufgebaut war? Findest du das jetzt gut? Was ist mit anderen Formen etc. pp.? Es ist eigentlich nur die Rede vom Neoliberalismus. Hin und wieder benutzt er das Wort Kapitalismus, aber er geht überhaupt nicht darauf ein, er definiert überhaupt nicht, was es ist.
Hier müsste man mal einhaken und diesen Begriff Kritik auch mal kurz klären. Weil viele denken, Kritik bedeutet einfach nur etwas scheiße finden und gegen etwas sein. Aber letztendlich bedeutet Kritik und Shoutout hier an meinen Dozenten in meinem allerersten Seminar in vergleichender Literaturwissenschaft, der nämlich da eben Kritik mit uns so eine Genealogie des Begriffs gemacht hat. Und zwar Kritik bedeutet in erster Linie unterscheiden. Eine Unterscheidung vornehmen. Das ist so der Ursprung dieses Begriffs. Und ich glaube, das bedeutet halt Kritik, erstmal zu unterscheiden, was ist eben, inwieweit unterscheidet sich unsere jetzige Zeit von der davor? Inwieweit unterscheidet sich der Kapitalismus oder der Neoliberalismus durch andere Herrschaftsformen? Und das überspringt Jean-Philippe Kindler eigentlich und in seine Kritik ist einfach nur ein Bashing.
Weil eben auch die Begriffe überhaupt nicht klar definiert sind. Ich glaube, das ist halt eben, was auch damit im Unterscheiden meint. Eine Kritik funktioniert nur dann klar, wenn man klar benennen kann, Kapitalismus heißt, Neoliberalismus heißt. Und um zu sagen, was Neoliberalismus heißt, müsste man den Fordismus oder wie auch immer man die Epoche davor nennt, überhaupt mal erwähnen und nicht einfach sagen, Neoliberalismus fängt an, dann und dann mit Thatcher und Reagan. Und da fehlt eben so, ja okay, aber was ist denn davor passiert? Auf was reagiert denn der Neoliberalismus? Was ist denn darauf gekommen? Nämlich die Erfolge von linken staatssozialistischen Projekten, die ja einen tatsächlichen Erfolg hatten und eine Form von menschengerechteren Kapitalismus zumindest in der ersten Welt hatten und eben in der zweiten Welt, dem Ostblock, die Sowjetunion, die auch wirtschaftlich Erfolge verzeichnen konnte auf dem Weltmarkt. Und das fehlt dann halt irgendwie auch so komplett, diese historische Einordnung von irgendwelchen Begriffen.
Und es ist auch nicht klar, für mich ist auch gar nicht klar, an wen sich dieses Buch richtet, weil einerseits irgendwie prangert Jean-Philippe Kindler immer wieder die Regierung an, Sparprogramme und so weiter und dann springt er wieder rüber, der Linken vorzuwerfen, dass die Linke nicht genug Schlagkraft, theoretische und praktische Schlagkraft mehr hat.
Ich glaube, das ist auch gar nicht klar, an wen sich das Buch richtet. Weil einerseits geht es die ganze Zeit um so einen Klassenbegriff. Dann sind aber die Erfahrungen, die er beschreibt, halt sehr studentisch. Und das meine ich jetzt auch, ist auch völlig legitim, weil Studierende sind von Armut betroffen. Es ist ein Punkt und es ist auch völlig legitim, Studierenden mitteilen zu wollen, so ey, auch wenn ihr Studierende seid, ihr seid, habt mehr mit der Arbeiterklasse gemein als mit irgendeinem Bürgertum. Und das ist so ein Ansatz, der ja völlig legitim ist. Der wird aber da nicht ausformuliert, sondern es wird dann auch irgendwie gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, ja okay, ich erreiche jetzt die Studierenden, aber wie stelle ich denn eine Verknüpfung zwischen Studierenden her und Bandarbeitern oder auch Kohlearbeitern in Ostdeutschland, deren Industrie einfach nicht mehr existiert und all diese Formen dieser Arbeiterklasse, sondern es gibt, wird diesen einen Aspekt der Arbeiterklasse rausgegriffen und irgendwie wird davon ausgegangen, das erreicht dann schon irgendwie alle. Aber wie denn? Was ist denn da diese Verbindung? Und das ist halt dann auch genau diese begriffliche Unschärfe. Und das trifft es auch, glaube ich, ganz gut mit diesem Bashing, weil das ist es halt nämlich. Es ist halt eine Nörgelei. Es ist halt eine Nörgelei, was im Kapitalismus alles schlecht läuft und eben keine Kritik, die halt irgendwie benennt, dass Kapitalismus als solcher scheiße ist. Weil, wenn man ehrlich ist, seine Lösung ist nämlich halt staatliche Eingriffe. Sozialismus.
Ja, er heult immer nach Vaterstaat. Und warum kann man das denn nicht klären? Warum kann er denn das nicht machen? Wenn er wollen würde, wenn der Staat wollen würde, dann könnte der das alles klären und wir müssen einfach nur genug Druck ausüben auf den Staat.
Genau, und das ignoriert vollkommen, dass der Staat ja nur existiert, weil Kapitalakkumulation existiert. Der Staat finanziert sich legit durch kapitalistische Produktion und dementsprechend ist dieser Sozialismus, den er da propagiert, den demokratischen Sozialismus, der beendet ja den weltweiten Kapitalismus nicht. Der gestaltet maximal den Klassenunterschied innerhalb einer nationalen Gesellschaft gerechter. Und das kann auch nur passieren, wenn diese Gesellschaft auf der imperialen Siegerseite der Geschichte steht. Das heißt, das funktioniert für Deutschland. Das hat für Großbritannien vielleicht in den 70ern funktioniert. Das hätte in den USA auch unter Bernie Sanders vielleicht funktionieren können. Aber auch nur, weil ja weiterhin irgendwie es Regionen auf der Welt gibt, die dann halt irgendwie unterjocht werden und wo dann halt quasi der Klassenwiderspruch außerhalb der Landesgrenze gezogen wird. Nur dann kann diese ökonomische Gleichberechtigung wirklich funktionieren. Und das ignoriert er ja vollkommen. Und dementsprechend ist es ja keine Kritik des weltweiten Kapitalismus, sondern wirklich sozialdemokratisches Reformprogramm. Und das ist wirklich, glaube ich, so der erste Punkt, der mich so unfassbar gestört hat, weil ich einfach auch wieder gemerkt habe, ich lese auch gerade von Kristen Goodsey, Why Women Have Better Sex Under Socialism. Und ich finde das Buch stellenweise richtig großartig, weil es wird Verknüpfungen zwischen Patriarchat und Kapitalismus hergestellt. Aber im Endeffekt argumentiert sie halt dafür, dass eine Geschlechtergleichberechtigung die Produktivität der Gesellschaft steigert. Und das passiert im Sozialismus immer. Der Sozialismus argumentiert immer, hey, wir sind viel produktiver als der ungezügelte Kapitalismus. Und damit argumentiert man ja in der kapitalistischen Logik von Profit und Produktion um der Produktionswillen und eben nicht auf die Bedürfnisse der Menschen. Und genau das passiert halt hier eben auch. Das ist wirklich der Sozialismus, die sozialistische Theorie krankt daran, dass sie immer halt nur stehen bleibt und immer dann nur maximal nationale Verbesserungen fordern kann und eben nicht sich die Frage stellt, okay, was machen wir mit dem Geldsystem? Was machen wir überhaupt mit Warenproduktion etc. pp. Das fällt vollkommen weg, dass Sozialismus besser ist als ungezügelter Kapitalismus, keine Frage. Aber es ist halt nicht das Ende des Kapitalismus, sondern eine Form im Kapitalismus.
Ja, und ich glaube, warum jetzt Valentina so ins Detail geht, ist halt, weil eben dieses Buch den Anspruch hat, eine neue Kapitalismuskritik zu formulieren. Und das wären halt so Kriterien, die abgedeckt hätten werden müssen. Stattdessen hat er so die Kapitel, also es ist ganz kurz an alle, wie gesagt, nicht alle kennen den und ich hätte mir dieses Buch auch niemals besorgt, hätten wir nicht diese Folge vorbereiten müssen. Es gab tatsächlich in der Bibliothek, in der ZLB, 3 Exemplare davon. Ich dachte so echt so, mein Gott, 3-mal dieses Buch. Und zwar hat ein sehr kleines Format, das A5, oder ein bisschen größer als A5.
Klein und rot wie die Maubi.
Ja, hat 140 Seiten Text. Und dann gibt es aber noch einen sehr recht großen Rand. Und die Kapitel heißen, es gibt 6 Kapitel, Armut repolitisieren, Glück repolitisieren, Klimakrise repolitisieren, Demokratie repolitisieren, Linkssein repolitisieren, das gute Leben repolitisieren. Also das ist die neue Kapitalismuskritik unter diesen Aspekten gefasst. Was mir an dem Buch als erstes so aufgefallen ist, das einzige Argument ist immer nur, das ist alles so unlogisch. Und er dröselt einfach nur auf, wie die heutige Politik sich selbst ihre Probleme schafft und wie die Leute sich auch noch verarschen lassen. Und denkt, dass er zitiert sehr viele Studien, sehr viele PolitikwissenschaftlerInnen und er denkt, dass er mit so knallharten Fakten und Zahlen diese Unlogik auflösen kann.
Und das ist auch eben in dem, was er zitiert, war ich auch immer wieder so mega verstört, weil er dann zum Beispiel ganz am Anfang noch regelmäßig Reckwitz zitiert. Und Reckwitz ist halt ein Soziologe, der von vielen Klassensoziologen wirklich dafür kritisiert wird, dass er einen kulturalistischen Klassenbegriff hat, also Klasse über eine kulturelle Zugehörigkeit definiert. Und eigentlich alle linken Soziologen sagen so, nein, du musst Klasse ökonomisch machen, du musst sie unterscheiden, dass nicht die Klasse hat keine einheitliche Kultur mehr, aber man kann das nicht kulturalistisch definieren. Und das macht Reckwitz. Und Kindler zitiert ihn einfach permanent und nimmt einfach diesen Klassenbegriff von ihm, ohne ihn halt irgendwie zu kontextualisieren. Und ja, das macht man halt in Hausarbeiten, wo man dann halt auch irgendwie auf 10 Seiten halt schnell seine Argumentation zusammensucht und sich halt irgendwelche Quellen zusammensucht. Aber das erfüllt halt einfach auch nicht den Zweck. Zumal es gibt ja wirklich gute Klassensoziologie. Es gibt ja irgendwie Klaus Dörre, der mit seinem Jena-Programm da wirklich eine neue Klassensoziologie macht. Und das ist wirklich, die haben sich an Reckwitz abgearbeitet und wirklich versucht, irgendwie mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch zusammen wieder den Klassenbegriff auf die Hartz-IV-Situation anzuwenden. Und anstatt halt, dass man dem ein Shoutout gibt, dass dann auch irgendwie Leute, die dieses Buch als Einführung lesen, dann bei dem weiterlesen, landen die halt bei Reckwitz, der langweilig ist. Ich saß in Vorlesungen von dem, es ist wirklich langweilig und auch da weitergehen, so er sagt, ich möchte hier mit Marx denken. Es gibt nicht ein Marx-Zitat. Es gibt nicht mal den Verweis auf ein Einführungsbuch. Und das hat mich halt am meisten genervt.
Nicht mal das Kommunistische Manifest. Und das ist wirklich
basic, so.
Ja.
Es ist ein Einführungstext von Marx selbst. Ja, oder auch irgendwie, es gibt tausende Marx-Einleitungen. So, und irgendwie sagen so, hey Leute, wenn ihr irgendwie meine Gedanken nachvollziehen wollt, hier habt ihr eine kurze Liste von 10 Büchern.
Ey, voll. Und ich muss auch an der Stelle, also ja, seine Quellen finde ich auch eine absolute Katastrophe. Stattdessen werden, hast du auch schon in Gesprächen gesagt, seine Podcast-Kollegen zitiert halt zum Beispiel Ole und Wolfgang von Wohlstand für alle oder auch Maurice Höfgen, der auch einen Podcast hat, wird stattdessen zitiert. Und auch, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen, in seinem Kapitel zu links sein Politisieren, da argumentiert er gegen das Phänomen, dass gefühlte Emotionen als unanfechtbare Wahrheit in politischen Diskussionen angeführt werden, so eine Betroffenheitsemotionalisierung. Und dann zitiert der so eine Instagram-Psychologin. Also so eine Instagram-Kachel zitiert er da. Und er scheißt einfach auf 150 Jahre Psychoanalyse und marxistische Psychoanalyse und zitiert eine Instagram-Psychologin. Ja, und wie so Myrna Funk.
Und das ist auch generell so. Ich habe dieses Ding gelesen und ich war halt wirklich, also ich bin halt aufgewachsen mit irgendwie kommunistischer Theorie. Ich bin Kommi. So, und ich war wirklich
okay, einmal Applaus für Valentin, dass er mit kommunistischer Theorie aufgewachsen ist.
Und ich versuche das auch so ein bisschen abzulegen, dieses krasse Kommisprech von wegen bürgerliche Wissenschaft, bla bla bla, weil mich das selber auch irgendwie manchmal abfuckt. Aber er zitiert nur bürgerliche Wissenschaft und er zitiert diese bürgerliche Wissenschaft nicht kritisch, sondern er zieht sie als Fakten heran, um seine These zu belegen. Und er tut sie eben nicht quasi in kritischer Absicht zitieren. Was du halt müsstest, wenn du ernsthaft, was er behauptet, eine Ideologiekritik vornimmst. Weil nämlich Ideologie ist, nach dem Adorno, auf den er sich immer wieder bezieht, ich könnte jetzt Adorno zitieren, nach Adorno ist nämlich Ideologie notwendiges, aber falsches Bewusstsein. Das heißt, Ideologie ist eben nicht eine Dummheit, eine Illusion, sondern du musst ideologisch sein, um in dieser Welt funktionieren zu können. Du musst glauben, dass es wirklich was bringt, einen Abschluss zu machen, weil du dann später besser verdienst. Sonst findest du die Motivation nicht zu studieren so. Du musst auch in dem Moment, wo du Waren tauschst, musst du daran glauben, dass diese Ware wirklich diesen Wert hat. So. Und das heißt, so entsteht Ideologie und die ganze Gesellschaft ist ideologisch. Und die Wissenschaften sind ja nicht frei davon. Und genau das passiert aber nicht. Stattdessen sagt er so, ja, ich möchte Ideologie ihr als die Lüge entlarven, die sie ist. Ich möchte Aufklärung betreiben. Er zitiert Žižek, aber Žižek hat genau in seinem Film genau daran eine Absage gesagt, nämlich in A Pervert's Guide to Ideology sagt eben Žižek, dass alle denken, Ideologie sei eine Brille, die man abnehmen müsste. Aber nein, wir werden so in einer ideologischen Welt sozialisiert, wir müssen eine Brille aufsetzen, um lernen, nicht mehr ideologisch zu denken. Und dieser entscheidende Unterschied ist halt auch enorm wichtig. Und dieser entscheidende Unterschied sorgt halt eben auch dafür, wie man mit bürgerlichen Wissenschaften umzugehen hat. Und dass man bürgerliche Wissenschaften nicht einfach nur so als Fakt nehmen kann, weil sie einem halt gerade in die Argumentation passt.
Ja, ja.
Es ist die logische Konsequenz von diesem, ja, eklektischen Umgang mit Sachen und auch wirklich, er gibt einem ja auch nichts an die Hand. Und diese Diskussion halte ich in meinem Stammbuchladen mit vielen Leuten, weil ich mich regelmäßig über dieses Buch aufgelegt habe. Und es liegt darum, weil es wirklich gut weg. Und alle meinen so, ja, aber es ist so eine gute Einführung von Leuten, die noch so tief in der Thematik drinstecken. Aber wo führt diese Einführung hin? Sie führt nur zu ihm. Sie führt nur zu Jean-Philippe Kindler, seinen Produkten, die er verkauft. Es gibt kein Further Reading List. Und da kann ich auch nochmal auf dieses A Woman Have Better Sex Under Socialism verweisen. Das Buch endet mit 5 Seiten an Literatur über das Verhältnis von Sozialismus und Feminismus, wovon Rosa Luxemburg, August Bebel, Friedrich Engels, die ganzen Klassiker drin sind, aber auch moderne Sachen. Auch bewusst irgendwie Sachen aus globalen Süden und politischen Formulierungen. Da ist wirklich so, hey, hier, wenn du diese Argumentation findest, schau hier weiter.
Ja, aber Jean-Philippe hat das halt selber nicht gelesen, denke ich. Er macht halt so ein Cherry-Picking und hat sich halt einfach diese Ästhetik angeeignet, weil es halt einfach ein enormes Interesse daran gibt, einfach einen kritischen Habitus heute zu sein. Und da ist halt jemand wie Jean-Philippe Kindler einfach perfekt, weil es gibt einfach überhaupt keine Barriere, dem zu folgen. Du verstehst einfach sofort, was der will und wohin der hinaus möchte. Es gibt einfach, solange du seine für mich unausstehliche Art und seine Ästhetik erträgst, kannst du halt mitmachen. Und es gibt keine Barrieren bei ihm, aber das geht halt eben auf Kosten des Inhalts und der Qualität und der Tiefe. Und Leute wiegen sich halt dann in der Gewissheit, dass sie halt irgendwie, ja, das ist halt irgendwie echt guter linker Content so. Also ich finde, einmal seine Instagram-Videos fand ich halt eben schrecklich. Immer nur so dieses sich vor die Kamera setzen mit einem Mikro und da reinreden, finde ich. Ja, und überall ist sein Gesicht. Auf Instagram ist überall sein Gesicht. In diesem kleinen Buch ist eine gesamte Seite, ein schwarz-weiß Porträt von ihm. Ich fühle mich belästigt von diesem Gesicht. Ich möchte auch irgendwie gerade Ideen und Gedanken und Theorien und Kritik mir geben können, ohne einfach so ein Gesicht immer vorgesetzt zu bekommen. Ich bin nämlich kein Algorithmus. Und ich finde halt, bei Jean-Philippe Kindler und Konsorten ist es sehr doll alles auf den Algorithmus und auf die Aufmerksamkeitsökonomie ausgerichtet. Andererseits finde ich eben, also ich finde da irgendwie, ich kann dem irgendwie gar nichts abhaben, so einem Mann, der einfach irgendwie nur so in so einen Mikro babbelt und fast schon reinbrüllt. Und da kann man ja sagen, ja, Žižek macht doch das Gleiche, aber tut er nicht.
Das habe ich mich heute, da haben wir heute Morgen ja auch drüber geredet, beim Frühstück. Und ich, ja, macht er einfach nicht. Also das Ding ist so ein bisschen, wenn ich in eine Kneipe gehe und ich sehe da einen Typ sitzen, der wie Jean-Philippe Kindler in seinen Videos mit seinem Nebenmann redet, dann setze ich mich weiter weg. Wenn ich da jemanden sitzen sehe, der wie Žižek in seinen Videos redet, dann setze ich mich irgendwie hin und denke mir so, was ist das für ein Vogel? Also ich bin skeptisch bei Žižek. Ich gehe da nicht sofort hin, weil ich immer noch denke, so, okay, wer weiß, was er tut. Aber irgendwie schreckt das halt nicht so ab, weil es nicht dieses
Ja, genau. Und also bei Žižek macht sich ja durch seine Art und seine Art zu reden ja total angreifbar. Also der macht sich ja super vulnerabel, weil er eben nicht diese sleeke intellektuellen Performance hat, wohingegen Jean-Philippe Kindler einfach nur einen gegen die Wand redet irgendwie. Und genau dieses gegen die Wand reden schafft er eben auch in seinem Buch. Und das hat mich total, da war ich als Leserin komplett schockiert. Dieses Buch liest sich überhaupt nicht wie ein Buch, was für andere Menschen geschrieben wurde, sondern eigentlich wie ein Skript für seine Instagram-Videos.
Das ist eh die Frage, warum existiert dieses Buch? Weil man bekommt, je länger man sich damit beschäftigt, hat den Eindruck, dass er die Möglichkeit bekommen hat, ein Buch zu schreiben und deswegen dieses Buch geschrieben wurde. Und nicht, dass es eine Idee für ein Buch gab und dann ein Buch geschrieben wurde. Und ja, und ich will ihm das ja auch persönlich gar nicht übel nehmen. Ich habe das in der allerersten, in irgendeiner Podcast-Folge auch schon mal gesagt und mir im Buchverlag ein Buchdeal anbietet, dann schreibe ich auch dieses Buch, weil ich dieses Buch haben will. Ich weiß übrigens mittlerweile auch was, das konnte ich nämlich damals nicht beantworten. Ich möchte auf jeden Fall über Dating schreiben. Ich habe ganz viele Texte über Dating mittlerweile gesammelt. Aber zurück zum Thema. Man merkt, es fehlt halt dieser rote Faden, es ist halt nicht irgendwie diese konkrete Message, sondern es ist dann so, ja, neue Kapitalismuskritik, dann möchte ich die Welt wieder politisieren, wo man auch so, Politik, Kritik sind eigentlich auch zwei verschiedene Sachen und es fehlt so ein bisschen so ein roter Faden in diesem Buch und das zeigt sich dann eben auch so ein bisschen ästhetisch.
Genau, er muss halt einfach ein Buch geschrieben haben, weil es ihn eben seriöser macht und weil es eben sein Oeuvre so vervollständigt, dass er eben in einem Mainstream-Verlag, nämlich auch kein nischiger linker Buchverlag, sondern eben Rowohlt, eine Kritik veröffentlicht hat. Und ja, also eine Sache ist mir total aufgefallen in seinem Schreibstil, also eben auch wie er spricht, dass er einfach nur, dass er sowas sagt wie, ich sage es nochmal gerne. Oder aus meiner Sicht ist das recht eindeutig autoritär. Also immer ein Adjektiv nach dem anderen, immer so total seine Punkte unterstreichend. Und ich habe das so gelesen und in meinem Kopf hat sich eben gar kein anderes Bild ergeben, als dass ich Jean-Philippe Kindler gerade beim Ranten zuhöre. Und das war so unangenehm, weil wenn ich ein Buch lese, möchte ich da eine größere Distanz zu haben, was Eigenes auch mit reinbringen können als Leserin.
Aber er war nicht mal so kompromisslos wie in seinen Rants auf Instagram. Das hat mich halt wiederum auch, ich stimme dir vollkommen zu, aber gleichzeitig war das auch so ein gebremster Rant. Er hat sich nicht voll auf den Rant eingelassen und dann doch noch so lösungsorientiert gewesen. Wenn es einfach nur ein Rant gewesen wäre, dann hätte ich dem noch mehr abgewinnen können. Aber es war ja stattdessen wirklich so lösungsorientiert, dass ich wirklich auch so bin, so ja, okay, nichts von dem, was deine neue Kapitalismuskritik leistet, habe ich nicht schon gesehen in dem Wahlprogramm von Bernie Sanders, in dem Manifest von Jeremy Corbyn, Hell in den Büchern von Sarah Wagenknecht, wie auch immer in den ganzen
Parteiprogramm, also im Parteiprogramm der
Linken. Ja, wenn du die sozialistische und sozialdemokratische Parteien seit der Finanzkrise 2008 anguckst, was es da für Formulierungen gab, da war alles mindestens drin. Hell fucking Volt.
Ey, wir haben heute geguckt, Jean-Philippe Kindler könnte mit seinen Forderungen perfekt bei Volt eintreten. Und er wäre sogar der Radikalste dort. Guck mal, Jean-Philippe, so, da hast du alles, was du möchtest. Du kannst dein Programm durchsetzen und du bist der Linkeste von allen. Endlich. Weil ich habe das Gefühl, darum geht es eben nur, zu zeigen, dass er der Linkeste von allen ist. Und er zieht die ganze Zeit über die SPD und Sozialdemokratie her, aber hat selber total diese Formulierung erfordert, wortwörtlich. Also in seinem Kapitel zu Linkssein repolitisieren spricht er sich eben gegen eine zu autoritäre, oder wie er sagt, aus seiner Sicht recht eindeutig autoritäre Identitätspolitik aus und erfordert, okay, jetzt halt dich fest, quote on quote, einen Austausch auf Augenhöhe. Ich finde so diese Formulierung, ein Austausch auf Augenhöhe, die könnte in jedem Startup von deinem Chef kommen. Ich wünsche mir einen Austausch auf Augenhöhe.
Ja, oder halt auch bei der SPD. Und das ist auch wirklich, glaube ich, halt auch so der Punkt, wo man wirklich auch sagen muss, die Linkspartei war nie etwas anderes als eine linkere SPD. Die Linkspartei war eine sozialdemokratische Partei, die gegründet worden ist, weil die sozialdemokratische Partei selbst als Regierungspartei diese Hartz-IV-Gesetzgebung gemacht hat und quasi Leute nicht mitmachen wollten und haben dann eben sich gegen Hartz-IV formuliert. So. Trotzdem hat ja die Linkspartei nirgendwo auf Bundesebene ernsthaft das Hartz-IV-System abgeschafft. Hell, sie haben nicht mal irgendwie verweigert, irgendwie zu regieren mit Leuten, die am Hartz-IV-System partizipieren. Ja, in Thüringen, wo es den Ministerpräsidenten gibt, sind die Jobcenter immer noch genauso scheiße und es wird abgeschoben so. Die Linkspartei hat ja auch, sobald sie eine Regierungsverantwortung gemacht hat, den gleichen Scheiß gemacht. In Berlin hat die rot-rote Regierung unter Klaus Wowereit Hausprojekte geräumt. So, das war ein linker Innensenator, der Genossinnen aus den Häusern rausgeschmissen hat. Und genau dieser Punkt verkennt er halt die ganze Zeit, dass die Linkspartei halt nur diesen Verbalradikalismus fahren kann, weil die SPD regiert und nicht sie. Und sie so ein bisschen da am Rand sind.
Sie halt beweisen will, wir können regieren. Wir haben den Willen zur Macht. Naja, ich finde auch, das, was Jean-Philippe Kindler den Linken vorwirft, er macht halt genau dasselbe wie Sarah Wagenknecht, der Linken so Wokismus eigentlich vorwerfen und so eine verwässerte, ja, identitätspolitische Linke sein. Und das hatten wir halt alles schon mal. Und das hatten wir eben schon mal bei Sarah Wagenknecht. Und in den letzten 10 Jahren haben wir eigentlich über nichts anderes gesprochen. Und er pickt sich halt wirklich die am agreeablesten Punkte raus, kritisiert halt irgendwie so Klimaaktivismus, der sich ausschließlich auf das Individuum konzentriert, hatten wir schon, boring. Aber er traut sich halt einfach auch überhaupt gar nicht, sich bei Linken wirklich unbeliebt zu machen. Er traut sich halt eben nicht, Identitätspolitik ganz von Bord zu werfen, weil damit würde er sich ja ordentlich verscherzen bei vielen so queeren oder postmigrantischen Gruppen. Und dann sagt er halt, nennt er halt Black Lives Matter als ein gutes Beispiel, wie Identitätspolitik Solidarität erzeugt. Und ich finde, Black Lives Matter ist doch zum Schluss einfach nur ein reines Marketing gewesen und hat eine solche Performativität erzeugt wie kein anderes soziales Geschehen in den letzten 10 Jahren und ist einfach nur ein riesiges Massenspektakel geworden. Und ja, Jean-Philippe Kindler benutzt das unkommentiert als ein sehr positives Beispiel.
Ja, oder auch zwei andere Beispiele. Ich glaube, es gibt gerade in der Linken keinen größeren Streitthemen als Nahostkonflikt Israel-Palästina und Prostitutionsdebatte. Die beiden Sachen finden in seinem Buch überhaupt nicht statt. Und da sagt er auch selber, ihm geht es um eine ideologisch homogenisierte Linke. Ja, das sind gerade die zentralen Streitthemen. Da muss man irgendwie eine Lösung finden, wenn man ernsthaft eine organisierte Linke haben will. Weil sonst dauert es halt 5 Minuten, bis es wieder halt irgendwie ausbricht. Weil dann doch irgendwann die Frage gestellt wird, was machen wir denn jetzt? Dem geht er halt komplett aus dem Weg. Und das ist ja sogar so pervers, dass er das Wort Antisemitismus nicht verwendet.
Es kommt nicht einmal vor, Leute.
Er zitiert Hannah Arendt mit, wer als Jude angegriffen wird, muss sich als Jude verteidigen, was basically ein zionistisches Argument ist, und redet dann über Rassismus, Queerfeindlichkeit und Misogynie. Fail. Dann redet er über personalisierte Kapitalismuskritik, wo jeder Mensch, der halt irgendwie ein bisschen Bezug zur radikalen Linken hat, halt sofort irgendwelche Broschüren zum Thema Antisemitismus im Kopf hat.
Krake.
Ja, also das ist ja auch wirklich so ein Diskurs, der wurde irgendwie in die radikale Linke reingeprügelt, dass halt irgendwie personalisierte Kritik...
Dein was mit verkürzte Kapitalismuskritik, das war einfach, wenn dir das jemand vorgeworfen hat, das war so... wie als ob dir Slime über den Kopf gestoßen wurde. Deine Kapitalismuskritik ist verkürzt und strukturell antisemitisch.
Und er redet darüber und dann zitiert er danach Bafta Sabo, die halt irgendwie kein Problem hat, mit halt irgendwelchen BDS-Lern zu chillen. Und das ist halt einfach krass, dass das Wort Antisemitismus rausfällt. Auch geht er überhaupt nicht auf den Rechtsruck ein, etc. pp. Aber ich würde auch an der Stelle so ein kleinen Cut machen, so weg vom Inhalt von diesem Buch kommen, weil ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter über dieses Buch reden.
Nein, ich will weiter. Valentin.
Ich finde halt tatsächlich viel spannender, was triggert mich denn so daran? Weil ich kann es ja nicht einfach ablegen, weil ich beschäftige mich ja jetzt mit Jean-Philippe Kindler auf eine Art und Weise, mit der ich mich mit der SPD nicht befasse. Aber natürlich verachte ich die SPD und ich verachte diverse andere SozialistInnen für ihren inhärenten Nationalismus. Aber es bricht nicht so aus mir aus. Und ich habe wirklich mir viel Gedanken auch darüber gemacht, warum denn das so ist. Und auch wirklich versucht, das zu verstehen. Und ich glaube, es ist halt wirklich dieses Adorno-Zitieren, dieses Peripolo-Tragen und auch diese Inszenierung von Radikalismus, das war so ein Habitus, so ein subkultureller merken kann von dieser antideutschen, antinationalen Szene, in der ich aufgewachsen bin, in der ich mich auch radikalisiert habe. Also ich bin nach Berlin gezogen als Mitglied der Grünen Jugend. Ich habe Berlin verlassen, nachdem sich eine autonome Politgruppe, in der ich war, komplett selbst zerlegt hat. Bin nach Berlin gekommen, hatte irgendwie, bin regelmäßig wählen gegangen. Ich habe Berlin irgendwie verlassen mit der größten Staatskritik-Psychose, die man sich irgendwie vorstellen kann, dass ich irgendwie wirklich überall den Staat gesehen habe, hinter allen Ausformulierungen von Organisationen.
Und das noch vor Corona.
Ja, das ist auch so ein Ding. Ein Großteil der Genossen, die man damals hatte, sind auch während Corona echt crazy geworden. Und das ist auch so ein Punkt. Die haben an der Regierung rumgenörgelt und haben das als Staatskritik bezeichnet. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt. So, Kritik heißt halt eben nicht einfach an einer Sache rumnörgeln, sondern wirklich sich mit der Sache aktiv befassen und in so einem kommunistischen Sinne ja auch die Sache wirklich als Ganzes anzugreifen. Nicht nur sagen so, das ist so schlecht, sondern sagen so, ja, wir können nur dann eine freie Gesellschaft haben, wenn wir diese Besitzverhältnisse aufgelöst haben. Und ich glaube halt eben, diese Tatsache, dass mich so triggert, hat eben damit zu tun, dass bei Kindler diese Symbole völlig ausgehöhlt sind und nur noch als inhaltsleere Ästhetiken und als Verbalradikalismus übrig bleiben. Und ich habe 2 verschiedene Theorien, warum mich das triggert. Die eine Theorie, das ist so ein bisschen, da komme ich ganz gut dabei weg, Jean-Philippe Kindler ist halt quasi so ein Produkt dieses Sellouts. Er ist so eine Manifestation dessen, dass halt irgendwie eine Subkultur, die für was stand, wo auch irgendwie eine Form von Organisierung hatte, wo man halt eben dann auch irgendwie nach dem Feiern zusammen auf Demos gegangen ist, wo man Werpen feiern, Adorno im Backstage diskutiert hat, dass die einfach nicht mehr diese Radikalität hat und jetzt einfach nur noch so ein Lifestyle geworden ist und er ist Produkt dieses Sellouts. Da komme ich ganz gut bei weg.
Ja, ich meine, das ist eben genau dasselbe Phänomen, warum ich dann so auf Shader Kurt, Myrna Funk oder Sophie Passmann hängen geblieben bin und warum mich zum Beispiel Jean-Philippe Kindler nie so getriggert hat wie dich, weil ich habe mich halt einfach viel mehr in Feminist, also meine linke Sozialisation ist in feministischen Subkulturen passiert und ich habe schon viel früher als du eine Distanz zu diesen Fred Perry Polo-Shirt tragenden Typen irgendwie eingenommen und mich nicht mehr mit denen identifiziert und hatte meine eigene Kritik schon vor Kindler an denen. Und als der dann so auf die Leinwand kam, ganz ehrlich, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, jetzt kriegen auch endlich mal Typen, jetzt werden auch endlich mal so diese antideutsche Ästhetik irgendwie durch den Kakao gezogen und nicht nur, jetzt teilen wir dieses Leid und nicht nur so auch auf einer emotionalen Ebene können wir jetzt miteinander relaten und nicht mehr so, ja. Leute, ich habe Valentin noch nie so aufgebracht gesehen in einer Folge. Wirklich, die Emotionen sind am Sprudeln. Jean-Philippe Kindler, I think he's in love with you.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr weirde Obsession. Und die zweite Theorie, die ich habe, da komme ich dann auch nicht mehr so gut dabei weg. Es gibt, und ja, ich zitiere jetzt auch Verweise mehrfach irgendwie so auf Adorno, aber ich glaube, das verlangt auch die Tatsache, weil Jean-Philippe Kindler sich selber Adorno benutzt als popkulturelles Symbol und ich dem gerne halt irgendwie the real Adorno entgegenhalten möchte. Auf jeden Fall gibt es bei Adorno in seinem Essay Kulturkritik und Gesellschaft, sagt er, dass man immer da Kulturverfall, heute würde man Sellout oder Kommerzialisierung sagen, bei Sachen attestiert, um selbst zu verdrängen, dass die Sache von Anfang an schon durch die Warenform durchdrungen war. Natürlich war halt eben auch diese Subkultur, in der ich aufgewachsen bin, basierte auf Konsum. So quite literally Konsum.
Clubmate.
Ja, oder wir haben andere Sachen im Club konsumiert als Clubmate.
Oh Mann, ich habe wieder so an Clubmate gedacht.
Ja, wir haben meistens Wasser getrunken, weil wir dann doch anders unterwegs waren. Und auch Klamotten, Ästhetiken und auch natürlich auch einfach so, hell, was ist irgendwie die Zugehörigkeit, der ja auch für einen Konsum von halt irgendwie Texten verlangt hat. So, man hatte halt wirklich irgendwie das Jungle World-Abo, man hat noch die konkret verfolgt. Die Bahamas hat man irgendwie verfolgt, die Sorfrance hat man verfolgt. Der Saira-Verlag hat irgendwelche Sachen rausgehauen.
Ich habe eine super witzige Anekdote. Und zwar, ich war mit 13 auf Schüler-VZ eben. Und Schüler-VZ war wirklich das soziale Netzwerk, in dem ich richtig aufgeblüht bin im Internet. Und ich war mit 13 so halt so irgendwie gegen Nazis und kannte so niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie Nazis auch scheiße fand. Und diese Gruppen auf Schüler-VZ waren total fruchtbar für mich, einfach neue Leute kennenzulernen in ganz Deutschland, die halt irgendwie so links waren und teilweise so meine zwei besten Freundinnen kenne ich noch von damals, von Schüler-VZ und auch noch ein paar andere Leute von damals. Und auf jeden Fall habe ich halt über irgendeine Gruppe angefangen mit so einem Typen zu schreiben und der hatte so als Profilbild eine Israel-Fahne, also sich selbst und eine Israel-Fahne im Hintergrund und ich hatte halt gar keine Ahnung, was das bedeutet, wie auch immer. Und dann habe ich, da war glaube ich damals WM oder EM, ich glaube das war die WM, das war diese scheiß WM, wo der Patriotismus in Deutschland,
2006
genau. Und dann meinte ich so, ja, voll peinlich, so ein Typ in meiner Schule ist auch in so einem Trikot zur Schule gekommen, voll der peinlich und der Typ war so, ja, ich habe auch die Fahne der Alliierten rausgehangen und ich wusste halt irgendwie nicht, was die Alliierten, ich wusste einfach gar nicht, ich war so, hey, ja, wir hängen dann auch eine Türkei-Flagge raus oder so, aber dann habe ich ihn so gefragt, ja, was liest du denn eigentlich so? Ich lese gerne die Neon, habe ich ihm geschrieben, weil das war für mich, das Neon-Magazin war für mich so Peak, alternativ sein und ich war voll das Indie-Girl und er meint dann so, ja, ich lese halt zum Beispiel die Jungle World und die Bahamas und ich meinte so, ah krass, interessierst du dich fürs Reisen? Habe ich jemand geantwortet und er meinte so, haha, ja, das könnte man denken, aber nee. Und ja, für alle, die es nicht wissen, weil das muss man nicht wissen, die Bahamas und die Jungle World waren lange Zeit oder sind es noch, oder also, da gibt es auch so Spaltungen, wie auch immer, aber die antideutschen Zeitungen.
Beziehungsweise Jungle World ist eine dezidiert israel-solidarische linke Zeitung. Dementsprechend ist da auch das antideutsche Spektrum textlich irgendwie immer wieder vertreten. Und die Bahamas war wirklich so das Zentralorgan der Antideutschen ganz lange Zeit, bis sie dann noch, wobei auch da, ja, ich glaube, da müssen wir müssen wirklich mal eine Folge machen, weil ich glaube auch jetzt in der Folge sprudelt auch so ein bisschen, ich habe mich ja immer so ein bisschen bedeckt gehalten, so, und jetzt in der Folge sprudelt es auch so ein bisschen raus, so. Ey, ich bin...
The rumors are true.
Ich bin mit diesem ganzen Quatsch sozialisiert worden. Aber, liebe Hater, glaubt mir, ihr hasst andere Antideutsche nicht so sehr, wie ich andere Antideutsche hasse. Alles, was ihr gegen Antideutsche denkt zu haben, ich habe mehr gegen die. So, ich hate die viel mehr. Ihr seht, wie ich ausraste bei Jean-Philipp Kindler. Was meint ihr, wie ich ausraste bei Leuten, die sich halt irgendwie ernsthaft antideutsch selber nennen und dann irgendwie so einen Scheiß machen, den sie machen? So, ich bin orthodoxer Purist. Wir machen da irgendwann eine Folge dazu. Auf jeden Fall, um wieder zurück zu Joffi zu kommen, wie er auch liebevoll von Freunden genannt wird. Einerseits bin ich wütend, dass halt irgendwie die ganze Sache nicht mehr den Inhalt hat, den sie halt mal hatte. Gleichzeitig zeigt sie mir natürlich auch auf, dass das auch eine Illusion war und auch irgendwie von den Leuten, mit denen ich damals unterwegs bin, ey, mit den wenigsten habe ich irgendwie gerade noch was zu tun, und es hat auch viel mit so Einbildung zu tun. Es gab da verschiedene Spaltungsprozesse dann auch irgendwie, und gerade irgendwie die Corona-Nummer hat endgültig halt irgendwie gezeigt, wie viele Leute, die man als GenossInnen gewähnt hat, komplett durchgepeitscht waren. Aber auch davor schon gab es dieses unsägliche Antifeist-Abschiebungsscheiß. Und oder jetzt auch irgendwie diese Leute, die so abfeiern und sagen so, ja, wir machen Gaza zu einem Einkaufszentrum und einem riesigen Parkplatz, so, ihr seid Ficker, haltet die Schnauze. Und dieser ganze Kram ist natürlich das, was mich so triggert. Und der Punkt, warum mich das halt auch triggert, ist, es verweist meiner Meinung nach auf so ein größeres Problem zu sagen haben, nämlich wir als Linke müssen halt irgendwie in diesem kapitalistischen, kulturindustriellen System funktionieren, und vor allem, wenn wir irgendwie linke Inhalte verbreiten wollen, müssen wir irgendwie dieses Spiel mitspielen. So, wir müssen irgendwie am Start sein, weil niemand hätte was von Jean-Philipp Kindler mitbekommen, wenn er nicht auf Instagram gewesen wäre.
Er hat jetzt über 80.000 Follower mittlerweile. Also nur, dass ihr wisst, auch die Größe dessen, warum wir uns damit befassen, das ist jetzt nichts Nischiges mehr.
Und ich glaube halt eben, oder was heißt ich glaube, aber ich bin, der Begriff Kulturindustrie drückt halt für mich so ein kulturelles System aus, das halt eben wunderbar so funktioniert. Für jeden ist was in der Kulturindustrie dabei. Und Wut und Frust über die Gesellschaft, gegenüber der Gesellschaft, kann in einem Maße erledigt werden, der Gesellschaft nicht schadet. Weil ich bin wütend gegenüber der Gesellschaft. Ich kaufe mir Punkrock-CDs oder Punkrock-Platten, Punkrock-T-Shirts etc. pp. Ich bin frustriert über die Gesellschaft. Ich kaufe mir Bücher über Mental Health und höre den Podcast von Helen Fares. Und genau das ist das, was diese Kulturindustrie macht und was die Kulturindustrie leistet. Und das ist Produkt, also die ganze Kulturindustrie-These ist natürlich viel größer und viel komplexer, aber das, worum es gerade mir geht, das leistet sie, und das ist halt ein riesiges Problem, weil wenn ich eben daran partizipiere, kann ich das nur, indem ich meine Kritik als Warenform verpacke. Ich muss sie in Buchform veröffentlichen, ich muss sie in einem Podcast machen, der dann über Spotify etc. pp. In dem Ding
läuft. Und der über Steady finanziert wird.
Ich mache da irgendwie mit und ich komme da auch nicht so ganz raus, und wir sind dementsprechend noch abhängig von den Spielregeln. So, wir müssen uns entscheiden, hey, möchte ich für meine Instagram-Reite will ich mein Gesicht permanent in die Kamera halten, damit irgendwie meine Instagram-Reichweite groß genug ist. Und das ist alles so ein großes Problem, und was aber da immer schon irgendwie existiert hat, war nämlich die Subkultur. Und die Subkultur kommt natürlich auch nicht aus der Kulturindustrie raus, aber die Subkultur hatte immer auch so eine Form von kulturellen Überschuss. Diese konsumbasierte Zugehörigkeit war mehr. Du konntest nicht einfach nur die Sachen kaufen, sondern wenn du halt irgendwie dann ins IOZ gegangen bist und ein Fred Perry Polo getragen hast und irgendeinen Button gehasst hast, dann haben dich Leute drauf angesprochen, und du hattest den Druck, dann auch irgendwie sich mit Dingen zu befassen und irgendwie auch dir diese kulturellen Symbole zu verdienen. Und genau dieser Aspekt hat eben auch dann dazu geführt, und das habe ich an mir selber gemerkt, als ich nach Berlin gezogen bin oder auch schon vorher so, ich habe mich mit Dingen befasst, so. Ich wollte links sein, und das Erste, was ich halt irgendwie damals war in der grünen Jugend, war, dass halt Frauen mir erklärt haben, wie man sich als linker Dude zu verhalten hat. Und da wurde man halt erstmal, hat man erst ein paar auf den Deckel bekommen und hat erstmal so grundsätzlichen Feminismus irgendwie eingetrichtert bekommen. Und darüber bin ich dann auch irgendwie so dankbar. Und wenig später kam ich dann in so Antifa-autonome Gruppen. Und auch da wurden einfach halt einem so Spielregeln beigebracht. Und ich wollte halt mitmachen, weil ich diesen Style cool fand, aber ich konnte nicht mitmachen, ohne halt auch irgendwie dann mich an diese Spielregeln zu halten. Und als ich dann die Spielregeln verstanden habe, habe ich auch manche wieder abgelegt, so. Aber es gab halt so wirklich so einen Sozialisationsprozess, der dazu geführt hat, das Wissen weitergegeben wird.
Ja, genau. Aber wie kann man halt dieses Subkultur-Ding eben fassen, auch ohne es zu mystifizieren? Einerseits, und ich glaube nämlich diese Mystifikation, also eben auch über Kulturkritik und Kulturtheorie, weil Subkultur ist eben so der Antrieb des Mainstreams. Das hat mittlerweile jeder verstanden. Und keine Ahnung, jeder, der Arte Tracks früher geschaut hat, hat diese Faszination entwickelt für diese ganzen Subkulturen und Bewegungen und möchte halt irgendwie so daran teilnehmen. Und dann gab es aber auch eben diese Kritik daran, dass es elitär ist, dass eben diese krassen Barrieren so hoch ist, dass man sich eben verdienen muss, dass dann eben so Adorno-Bros kommen und sagen, hast du denn das und das gelesen? Und hat dann einerseits zu so einer Abwertung dessen geführt, jetzt ist es irgendwie auch vollkommen in Ordnung, irgendwie Trash-TV zu gucken und keine Ahnung, Marvel-Universe-Filme und man darf das irgendwie so nicht kritisieren, weil das ist irgendwie so elitär und irgendwie Trash-Pop-Partys statt irgendwelcher nischiger, avantgardistischer Musik, die vielleicht nicht so sonst nirgendwo groß stattfinden kann. Und eben immer krass diese Barrierefreiheit, irgendwie das muss irgendwie zugänglich sein, die Sprache muss irgendwie vereinfacht werden. Was bringt einem das, wenn man so eine elitäre Subkultur hat, wenn nur ein paar privilegierte Leute daran teilnehmen können? Na, ich glaube, man befindet sich halt immer in diesem Widerspruch zwischen Mainstream und Subkultur.
Und ich meine, es gibt ja einen Grund, dass diese Subkultur, auf die ich mich gerade die ganze Zeit beziehe, nicht mehr existiert. Also wenn das alles so gut gewesen wäre, dann wäre es ja nicht kaputt gegangen.
Ja, und also zum Beispiel ein großer Grund, warum Subkultur bei mir gescheitert ist, war Me Too. Und einfach super viele Übergriffe und Vergewaltigungsfälle in den linken, linksradikalen also Kreisen, in denen ich halt unterwegs war. Und ja, einfach so den totalen Abfuck von Typen aus der Szene.
Und auch, wo man halt auch so sagen muss, was auch, glaube ich, halt diese Antifa, antinationale, antideutsche Linke halt nie hinbekommen hat, wirklich halt auch irgendwie Migras in dem Maße einzubinden. Und das ist einfach so ein bisschen so, wer hat denn mehr Gründe, Deutschland zu hassen, als Migras in Deutschland, die legit irgendwie jeden Tag merken, wie scheiße Deutschland ist, wirklich am eigenen Körper und nicht nur in so einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, wie es dann bei vielen Leuten irgendwie so in der Szene war. Und das sind auch ein großes Scheitern. Das ist auch irgendwie, da hat man auch Dinge verkackt und deswegen ist es auch irgendwie vorbei und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, das war alles irgendwie gut und das irgendwie so glorifizieren, aber eben diese Erfahrung in dieser Szene hat dazu geführt, warum ich so auf Jean-Philipp Kindler blicke. Weil Jean-Philipp Kindler, das ist so ein bisschen so eine Leichenfledderei, wenn man wirklich ganz gemein sein will. So, er bedient sich halt irgendwie so diesem Gestus, diesem Habitus und dieser Ästhetik, aber auch einfach nur so, wie er sich dann auch einem möglichen anderen bedient. Dann hat er hier so ein bisschen Bezüge auf Kritik der Identitätspolitik, hier hat er dann wiederum Bezüge auf Identitätspolitik, hier hat er so ein bisschen Bezüge auf so dies und das und es ist so ein postmodernes Cherrypicking.
Ja, und ich glaube, was mich da so nervt, ist, dass er sich so dafür persönlich eben feiern lässt, dass er sich da so zum Posterboy macht. Der hat da so gar keine Hemmungen, irgendwie auf das alles sein Gesicht zu kleben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ihn halt dann mal gegoogelt und habe so einen, anscheinend hat der mal an der Fernuni Hagen studiert und hat sich dann halt als Posterboy auch für die Fernuni Hagen irgendwie gemacht und dann ist, da gibt es dann so einen Werbeartikel für die Fernuni Hagen, wie toll sich das mit Jean-Philipp Kindlers Lifestyle als Poetry Slammer vereinbaren lässt und dann halt auch wieder so sein Gesicht, so ein Porträt von dem und interessanterweise ist das halt eben zu seiner Poetry Slammer Zeit gewesen, er sieht ganz anders aus, er sieht so ein bisschen aus wie Thilo Jung auf diesem Bild, gar nicht mit so Fred Perry Shirt und so, sondern so einer tolle und so eine Jeansjacke, glaube ich. Und ja, das zeigt sich halt einfach, dieser Typ liebt sich einfach so auch selbst und ja, macht halt auf das alles, was Geschichte hat und was Bedeutung hat, sein Gesicht so, als ob das einfach eine Werbung, auch nur eine Werbung ist, wie für die Fernuni Hagen.
Alles, was du gerade gesagt hast, hätte man so ein paar Wörter ausgetauscht, den Namen von Jean-Philipp Kindler mit Sophie Passmann und Fernuni Hagen mit Universität Freiburg. Es ist die gleiche Story und es ist wirklich halt so dieses, es ist so eine Form von Kulturkarrierismus, der da auch wirklich auch einfach ist. Und der glaube ich halt auch einfach, du musst dich auch krass flexibel sein und krass anpassen, um da Erfolg haben zu können in diesem Bereich. Und das hinterlässt halt auch seine Spuren. Und das ist halt eben auch nicht so eine Sache, die man einfach irgendwie dann so, ja, die man inhaltlich einfach nur wegmachen kann. Weil dieser ganze Kram zwingt dir eine Form auf. Und diese aufgezwungene Form ist bereits halt schon angepasst. Wenn du dann halt irgendwie bisschen radikale Sachen inhaltlich sagst, hat das keine Relevanz mehr. Das ist ja das große Ding bei diesem ganzen linken Kabarett immer gewesen. Da hast du sonst was für radikale Sachen gesagt. Am Ende haben die Leute gelacht, während sie halt irgendwie ihre Lachskanapés gegessen haben und waren so hohohoho und sind wieder nach Hause gegangen und haben nächsten Morgen irgendwie die Taz gelesen und haben trotzdem aber halt alles weitergemacht, haben grün gewählt und die Taz gelesen und nichts anderes gemacht, haben sich aber köstlich über diesen Radikalismus erreicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, auch die Sache, die mich dann auch irgendwie so am meisten da auch irgendwie stört, das ist halt wirklich nur so, es ist nur so radikal im Inhalt. Es ist nicht radikal in Form. Ich war auf dieser Live-Show, wo ich auch eigentlich mein Geld zurück möchte, weil ich habe Tickets für eine Lesung gekauft von Jean-Philipp Kindler, Scheiß auf Self-Love, gibt mir Klassenkampf. Aus irgendeinem Grund wurde einfach aus dieser Lesung die allerletzte Nymphe und Söhne-Podcast-Folge.
Vielleicht kannst du bei der Verbraucherzentrale anrufen.
Vielleicht muss ich das tun. Und auf jeden Fall war ich dann da. Und ich habe legit nichts verstanden, weil ich diesen Podcast nicht gehört habe und diese ganze Show nur so Insider waren, die so ein Community-Feeling halt irgendwie gemacht haben und halt irgendwie so ein kollektives Lachen und allem ein gutes Gewissen machen. Also es fing halt wirklich an, dass ein Schlager lief, Samba Si, Arbeit No von Roberto Blanco, und die sind auf die Bühne gekommen und haben so geklatscht und haben halt wirklich so komisch getanzt und ich war wirklich so, wo bin ich denn hier? Und
dann, du bist einfach in so einem Seniorenheim gelandet, wo dann so alle paar Monate so Freiwillige hinkommen und die bespaßen.
Ja, und dann war es auch einfach wirklich nur so eine so komplette Selbstbespaßung. Und der ganze Witz, jeder Witz, jedes Lachen war so ein Lachen, wir waren dabei. So, wir sind Teil, so, wir sind eine Community. Und dann, oh, es hat sich auch ein Pärchen gefunden, die über unsere Community. Und dann war auch wirklich so, ja, da ist wirklich super wenig irgendwie einfach hängen geblieben. Und das war wirklich so, ja, es gab dann diese Transbies, die hochgehalten worden sind, es gab Nazis, Boxen und brennende Polizeiautos auf T-Shirts, und es war schon irgendwie so eine linksradikale Ästhetik, aber inhaltlich war davon halt irgendwie so nichts da. Das waren halt, Jean-Philipp Kindler hat einen Poetry Slam vorgetragen, Abdi hat so ein Poetry Slam Stück vorgetragen, und ansonsten haben sie irgendwie so gelabert und Quatsch gemacht, Leute haben denen Geschenke mitgebracht.
Also eigentlich war das nur so, wie wenn der, keine Ahnung, der Unidirektor verabschiedet wird.
Ja,
nach seinen 20 Jahren, und du musst da halt irgendwie so, du bist halt angestellt an der Uni.
Genau, und ganz am Ende hat Pöbel MC noch ein paar Lieder vorgetragen.
Ja, ich finde halt, also ich meine, ne, uns könnte man ja jetzt auch das vorwerfen, dass wir das ja machen. Wir haben ja auch einen Podcast, einen linken Podcast, der linke Kulturkritik betreibt. Inwiefern sind wir anders als die? Und I mean, so Leute, you are the judge of this. Also, no man is a criminal in his own mind. Also, obviously denken wir, dass wir es irgendwie besser machen als Jean-Philipp Kindler. Aber nichtsdestotrotz, so eine Sache, die ich mache halt so das Instagram-Profil von uns. By the way, folgt uns, don'treadtheory.pod. Und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast. Schaltet die Glocke ein und bewertet uns, weil, ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber, ja.
Und wenn ihr ganz besonders toll seid, dann kommt ihr auf Steady und gebt uns monatlich Geld.
Aber genau, ich mache ja den Instagram-Kanal von uns, und ich muss bei mir mal selber so drauf achten, also ich will nicht so Begriffe wie Community benutzen. Es gibt keine Don't Read Theory Community, weil was ist das bitte für eine Community, die sich nur daraus, also wenn dieser Begriff Community irgendwie einen Wert hat, außer ich teile eine einzige Interesse mit anderen Leuten, und zwar dieser Podcast, nämlich wenn Community irgendwie bedeutet, ja, wir teilen nicht nur gemeinsame Werte, sondern auch irgendwie eine gemeinsame Praxis, die eben über das Podcast-Hören hinausgeht, dann ist das keine Community. Und dieser Begriff Community wird ja ganz häufig benutzt, auch so von Instagram, so von Influencerinnen oder Sinfluencerinnen. Ja, ich liebe meine Community und sowas.
Du liebst deine Kunden.
Ja, du liebst deine Kunden, wirklich.
Also ich meine, wir haben auch selber, kann man auch ganz ehrlich sagen, auch immer wieder irgendwie gestruggelt. So, wir haben dann auch irgendwie, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, hatte Aysche Bühl noch ein privates Instagram, das irgendwie da war. Ich habe dann im Laufe des Podcasts auch kurzzeitig ein privates Instagram irgendwie gehabt. Dann aber auch irgendwie so wieder gelöscht, weil ich halt auch selber gemerkt habe, so, boah, ich will gar nicht als Person so krass präsent sein, weil ich möchte, das, was ich mache, ist hier am Mikrofon und das sollen die Leute bewerten. Und wenn die Leute das gut finden, können sie das irgendwie wiederhören, können sie das Leuten empfehlen. Wenn sie es kacke finden, können sie es auch kacke finden. So, aber es ist so, das ist das Ding und ich möchte nicht so ein Gesamtpaket halt auch irgendwie haben. So, es heißt halt nichts anderes, als dass man diesen Podcast irgendwie gut findet. Also man merkt das, ich merke das ja auch dann irgendwie so teilweise, wenn man so guckt, wer irgendwie auf unsere Sachen irgendwie reagiert. So, ich teile nicht alles mit den Leuten, die da irgendwie, wenn ich da auf die Profile gegangen bin, als ich noch Instagram hatte. Da gab es politische Differenzen, aber das war mir auch so ein bisschen egal, weil ich so ein bisschen so, okay, ich mache das und entweder kommen die Leute damit was anfangen oder halt nicht. Und es gibt nicht irgendwie so diesen Drang, so eine Community zu machen.
Ja, und mit eben so eine Einheit. Wir haben halt Bock auf diesen Podcast, weil wir unzufrieden waren mit dem Angebot, deutschsprachigen Angebot. Durch so die anderen Formate, die wir so konsumiert haben, wussten wir, was so gehen kann im Podcast-Game und wollten es halt mal selbst probieren. Aber nicht, also ich muss das dann nicht nachhinein mystifizieren, indem ich halt wie Nymphe und Söhne behaupte, ich wollte, meinte das nicht Jean-Philipp Kindler, die wollten die Deutsche Linke vereinen.
Der Podcast ist angedreht, um die Deutsche Linke zu vereinen.
Und das ist ja auch, ja, und das ist ja auch das Programm von seinem Buch. Und ich finde das einfach so, wenn du denkst, dass die Sachen, die du produzierst, so wenig Bedeutung haben und denen dann halt so eine pathetische Überschrift geben muss, ich weiß nicht, so dann solltest du vielleicht mehr überlegen, was du dir halt tatsächlich machen möchtest.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein bisschen so eine Sache, die dann halt auch mir dann auch immer wieder halt irgendwie so kam. Wir sind halt ein Kommentar aus dem Off. So, wir sind bewusst nicht mittendrin. Ich glaube, wir waren beide bei vielen Sachen irgendwie dabei, aber wir standen halt am Rand. So, wir haben halt auf den Soli-Partys die Dresenschichten gemacht, auf denen die großen Sachen passiert sind. So, ich war bei vielen Sachen irgendwie so dabei. Und
ich habe viel Küfers gemacht.
Ich habe viele Partys organisiert. Das ist mir dann auch immer wieder so aufgefallen. Extrem viele Leute, mit denen ich früher rumgehangen habe, haben richtig dick Karriere gemacht in so verschiedenen Bereichen. Sei es so Journalismus, sei es Parteikarriere, sei es irgendwie als AutorInnen oder so. Und ich gönne denen das auch. Aber ich weiß halt auch, warum ich das nicht gemacht habe. So, und das war eine Entscheidung, das halt irgendwie nicht zu machen. Weil mir das alles auch ein bisschen zu stressig ist. Und weil ich halt auch irgendwie sehe, wie auch irgendwie Leute psychisch strugglen mit der Sache, die sie halt irgendwie gerade machen. Das ist ja auch bei Jean-Philipp Kindler, man kriegt ja mit, wie er psychisch unter der ganzen Sache leidet. Er redet ja auch irgendwie darüber und es tut mir auch wirklich leid für ihn so und ich bin auch wirklich so, es ist ungesund.
Ich will einfach wirklich, also so eine Reaktion, die ich eben auch auf ihn hatte, war so, ich will mal so einen Monat ihm sein Handy wegnehmen, ihn so aufs Dorf in die Türkei zu meiner Oma schicken, ihm so gutes Hausmannskost füttern, ihm die Zigaretten wegnehmen, wahrscheinlich auch sonstig andere Sachen, die man vielleicht konsumiert. Oder also einen Detox machen. Aber dann halt irgendwie trotzdem irgendwie jede Woche irgendwie zwei Live-Shows. Aber dann halt so darüber reden, dass man burnt out und so ist. Also es ist halt auch irgendwie. Aber ich glaube, das ist so auch diese Message so, ne? Wir waren immer on the sidelines in der Subkultur. Ich habe viel mehr so Care-Arbeit gemacht in subkulturellen Kontexten. Ich habe gekocht, ich habe geputzt. Ich habe immer, weißt du, was ich geliebt habe? Am Tag danach zu putzen. Die Party. So die Satisfaction, diesen Kram aufzu... Alter, Leute, ihr guckt heute alle diese Clean-Up-ASMR-Videos auf Instagram, ne? Ihr habt noch nie nach einer linken Party geputzt. Das war das Real-Life-Clean-Up. Satisfaction, erst einmal. Hätten wir da mal gewusst, dass wir das monetarisieren können und alle Wohnprojekte hätten aufkaufen können mit dem Geld, was wir mit diesen Videos auf YouTube hätten machen können. Anyways, aber das geht wirklich raus an alle, auch jetzt, weil wir diesen Podcast machen und das heißt halt immer so, hey, Valentin und Aysegül, Aysegül und Valentin, irgendwie alle finden das irgendwie, oder nicht alle, alle finden das voll cool. Nein, aber Subkultur ist mehr als nur im Mittelpunkt stehen und dass Dinge Bedeutung haben, kriegen sie nicht erst, wenn du selber was machst, also was ein ganzes Produkt als solches irgendwie produzierst und bei uns sind ja auch nicht, also wir ohne Sophia und Max würde es diesen Podcast in dieser Form nicht geben.
Gar nicht mehr geben.
Ja, wird es gar nicht mehr geben, weil ich gebe ganz bestimmt nicht mehr auf diese Damenklo umfunktioniertes Studio und Und die sind halt eben nicht so präsent in diesem Podcast, und weil die halt eben nicht so ins Mikro dumm labern wie wir.
Ich glaube, das ist auch eben halt auch wirklich halt auch so der Punkt. Es gab so eine Sache, ich hatte in einem Seminar, das ich gegeben habe, über aus der Perspektive der kritischen Theorie, Theodor V. Adornos, haben wir über Untergrundrap geredet. Und eine Sache, die er eben gesagt wurde, war, ey, Untergrundrap kann halt nur existieren, wenn die Leute nicht abhängig davon sind, dass sie Platten verkaufen. Und das ist ja halt eben auch genau der Punkt. Wir haben das eben auch gemerkt. Unsere Folgen erscheinen aktuell im dreiwöchentlichen Rhythmus. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann wäre der zweiwöchentliche Rhythmus definitiv besser, weil das hat besser funktioniert, was Content macht. Das hat mehr Traffic gemacht, etc. pp. Aber es ist halt nicht leistbar gerade.
Ja, momentan können wir uns gar nichts leisten mit diesem Podcast.
Es ist, und das sind halt auch einfach genauso diese Aspekte, und ich glaube, das ist auch einfach so wichtig, auch irgendwie so zu merken. So, es ist im Endeffekt, ja, wenn du damit Geld verdienen willst und das irgendwie als Beruf machen willst, gibt es Zwänge. Und es ist auch irgendwie legitim, das als Beruf zu machen zu wollen und sich diesen Zwängen hinzugeben. Aber man merkt immer wieder, wenn man sich diesen Zwängen hingegeben wird, dass die Leute sich auch Gefallen daran haben, diesen Zwängen irgendwie so hinzugeben. Also wenn halt Leute jeden Tag ihr Gesicht posten und sagen, ich mach das für den Algorithmus, dann kaufe ich denen das halt irgendwann nicht mehr ab, wenn jedes Mal das halt ein durchdachter Selfie ist. So, weil es ist ein bisschen so, ja, irgendwann wird es dann halt auch irgendwie, ja, irgendwann findest du auch irgendwie Gefallen dran. Irgendwann gibt es da auch so mehr, da kommt noch was Zusätzliches dazu.
Also diesen Zwängen eben mitzumachen auf, also dem Algorithmus eben zu liefern. Einerseits gibt es da diesen Gefallen daran, aber es gibt eben auch, man kann sich eben auch reinsteigern in so, Leute verstehen nicht, Leute wollen nur Free Content. So, wenn du meine kostenlose Bildungsarbeit konsumierst, dann musst du hier alles dir gefallen lassen, was ich hier mache. Und wenn es dir nicht passt, dann entfolg mir einfach. Also das ist so ein bisschen zu viel, sich darüber aufregen und immer wieder darauf rumreiten. Weißt du, was ich meine? Und das ist dann halt auch, ja, die ziehen halt eben auch was aus diesem, dass man eben Kompromisse machen möchte, da wollen sie halt die Absolution dafür. Wie du auch schon mal im privaten Gespräch meintest, dieses Adorno-Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, wird halt so total, ja, irgendwie zu so einem Mantra oder irgendwie fast schon so
zur Ideologie.
Zur Ideologie, ja.
Also, no shit. Und dann geht dann auch irgendwie alles. Und ja, dann ist es auch irgendwie so, alles okay und so, ja, man kann halt irgendwie nicht anders. Und es ist so, doch, man kann dann doch auch irgendwie anders. Wir sind als Individuum zwar irgendwie in gesellschaftlichen Zwängen, aber im Endeffekt entscheidet man sich dafür, Bulle zu sein. Und man entscheidet sich dafür, Rassist zu sein. Und man entscheidet sich auch dafür, sein Gesicht jeden Tag auf Instagram zu posten.
Es sind nicht nur die Strukturen. Und ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, also aus zwei Gründen sich auch für andere Sachen entscheiden zu können. Also nicht nur, es ist total viel verlangt zu sagen, ja, es wäre das Richtige, es nicht zu tun. Also ich finde das immer ganz schwer, wenn wir diese Ansprüche an uns selbst haben und aus irgendwelchen abstrakten Gründen muss man sich jetzt irgendwie richtig verhalten oder muss man sich irgendwie links verhalten oder kritisch verhalten. Aber ich glaube, man kann ganz banal bei sich selbst anfangen. Also ich weiß, ich merke ganz schnell auf Instagram, wenn ich wenn irgendwas eine Grenze überschreitet von dem, was ich poste oder wie Leute an mich rantreten. Und ich hatte das am Anfang irgendwie nach diesen ersten Fragerunden oder nach den ersten Folgen gab es irgendwie so komische Nachfragen in Bezug auf dich, Valentin, und irgendwie deinen Dating-Status und irgendwie, wo man dich kennenlernen kann. Ich fand das irgendwie nicht richtig und ich habe mich auch total aufgeregt über die Leute und ich fand es super grenzüberschreitend und dachte mir auch so, boah, könnt ihr auch mal irgendwie Leute nicht gleich total romantisieren oder sexualisieren. Und gleichzeitig habe ich auch dann so angefangen, Witze zu machen, so, ja, daraus könnte man ja Profit schlagen. Daraus könnte man ja Kapital schlagen, so am Pimping Out, Valentin to the crowds, basically. Und habe da so Witze drüber gemacht und bis dann sowas wie so ein schreckliches Aufwachen passiert ist und so, was hast du eigentlich gedacht, Aychügül, und wie hast du eigentlich gehandelt und was denkst du eigentlich, wie du dein Geld machen möchtest, so, ne? Und ich finde, ganz viele Leute haben total Angst vor diesem Aufwachen, vor diesem, oh mein Gott, was habe ich gemacht, und denken, darauf kann man nur mit Scham und Schuld und ja, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr true und fick dich drauf. Und ich glaube, aus dieser Abwehr heraus, diesen Moment nicht erleben zu müssen, steigern sich Leute eben total rein in gewisse Sachen. Und ich denke mir halt so, nee, wir haben dann halt so darüber geredet und ich war total erschrocken von mir und ja, will das so nicht mehr. Und ich finde das auch nicht mehr lustig und machen da auch irgendwie jetzt, ja, hab da so Abstand von genommen. Aber es geht halt so schnell, wenn eben Geld oder Aufmerksamkeit oder Anerkennung im Spiel ist.
Die Aussicht auf Geld.
Ja, die Aussicht auf Geld und Erfolg. Weil, let's be honest, dieser Podcast hat nur eine Bedeutung dadurch, dass Leute ihn hören. Also, so, man muss da nicht so humble sein.
Ja, und ich glaube auch so ein bisschen im Endeffekt, wenn ich sagen würde, was halt unser Anspruch ist, halt auch in diesem Widerspruch halt auch drin zu sein, aber sich es nicht bequem zu machen in diesem Widerspruch, weil das ist es halt. Also es gibt, die meiste Zeit war so, dass man dann den Widerspruch zu einer Seite aufgelöst hat. Man hat dann irgendwie gesagt so, nein, ich bin authentisch Untergrund, bla bla bla, oder nein, oder man hat sich halt vollkommen verkauft. Und mittlerweile ist es halt wirklich so ein zynisches Verkaufen. Man verkauft sich, aber sagt so, ja, ich finde das ja auch eigentlich nicht gut. Und das ist halt so eine neue Form von, ja, kapitalistischem Realismus, wo man sich dann halt irgendwie darin bequem macht. Und das ist halt auch wieder eine neue Form von Ideologie, weil es gibt halt irgendwie keine Lösung. Es ist so ein permanenter Struggle damit. Und ich glaube, das, was ich hoffe, dass wir anders machen, ist halt auch, um diesen Struggle irgendwie auch so präsent zu machen, indem wir auch irgendwie jetzt auch mehrfach irgendwie beschlossen haben, wir reden auch so ein bisschen aktiver darüber, was wir machen und warum wir das machen. Und auch eben zu sagen, so, okay, es gibt von uns dieses eine Instagram-Profil, da bewerben wir halt den Podcast, so, but that's it. So, es gibt dann eben halt auch irgendwie nicht mehr. Und entweder reicht den Leuten das, und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ihr euch Mühe gebt, erfahrt ihr so viel über uns, einfach aus diesen Nebenanekdoten. So, ich habe immer wieder so von, haben wir auch so Nachrichten bekommen, wo so Leute so verschiedene Sachen zusammengezählt haben, und ich war so, jo, Wenn du dir die Mühe gibst, eins in eins zusammenzuziehen, kriegst du eigentlich schon ein ziemlich geschlossenes Bild von uns beiden.
Oder ihr kommt auf Steady, bekommt einen Zugang zum Discord und da gibt's definitiv mehr Einblicke und Eindrücke. Es lohnt sich, Leute. Und es ist halt nicht nur dieser, es ist nicht nur dieser Widerspruch als Linke eben, so eine Kritik in Form von Warnförmigkeit rauszubringen und eben dann unter anderem auf Geld angewiesen zu sein oder auf einen Algorithmus oder so, sondern ich glaube, es gibt nämlich auch einen zweiten Widerspruch. Darüber haben wir auch viel geredet, aber ich will den nochmal zum Schluss nochmal expliziter machen, nämlich als Linke so eine innerlinke Kritik formulieren. Ist nämlich auch ein Widerspruch, der sehr präsent ist und den wir halt eben nicht auflösen können. Und ich glaube, Jean-Philippe Kindler versucht das mit dieser Erzählung, irgendwann eine Einheit erzeugen zu können, und dagegen wehre ich mich. Ich möchte erstens keine Einheit erzeugen, ich möchte keine vereinigte Linke, ich kann mir darunter überhaupt nichts Positives vorstellen. Jean-Philippe liefert mir erstmal diese angebliche Utopie und dieses Bild einer vereinigten Linken, das ich irgendwie ansprechend finde, bevor ich mich dann dem anschließe. Ja, genau, entweder löst man halt das Versprechen, also gibt man so einen Versprechen in Aussicht, es wird sich lösen, der Schmerz wird irgendwann aufhören, irgendwann werden wir versöhnt sein, oder man gibt halt dann so therapeutische Tipps oder irgendwie Tipps und Tricks, wie man als Linker klarkommt, wie das Shader Kurt zum Beispiel macht.
Vor allem finde ich doch diese Formulierung ideologisch homogenisiert so abschreckend, weil das klingt, Homogenisierung klingt halt so zwanghaft, und ich sage halt irgendwie ganz ehrlich, dieser Podcast wäre so langweilig, wenn Ayşegül und ich die gleiche Sozialisation hätten. So, wenn wir nicht irgendwie, seit wir uns kennen, immer wieder gebieft hätten, weil wir irgendwie zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Dingen krasse Kontroversen haben. So, im Alter haben wir uns in vielen Punkten noch irgendwie angenähert, aber wir können uns immer noch irgendwie so streiten. Und mein Leben wäre auch so langweilig, wenn ich halt irgendwie nur mit Leuten, die aus der gleichen Subszene kommen, irgendwie rumgehangen wäre. So, nee, mein Leben war vor allem deshalb spannend, weil ich irgendwie Linke, die verschiedene Sozialisationen hatte in meinem Leben, und man sich irgendwie so aufeinander zugekommen hat und gemerkt hat, so, ey, wir haben gemeinsame Sachen, an denen kann man auch festhalten, so, wir sind Linke, wir sind linksradikal, wir wollen das System abschaffen, etc. pp. Aber trotzdem haben wir verschiedene Sachen, und das ist auch so ein bisschen, wirklich auch so ein, ja, dann auch so ein bisschen dystopisch, so dieses ideologisch homogenisiert.
Genau, entweder, genau, hast du diese Lösung A aus dem Dilemma, ist eben eine rosige Aussicht zu geben, wenn wir einfach nur genug strugglen, wird es irgendwann alles total harmonisch. Und Lösung B ist es halt total drauf abzukacken, eben die radikale Stimme in der Linken zu sein. Ich sag das, was sich niemand traut zu sagen. Ich bin der, der alle Geheimnisse auspackt und ich bin total unversöhnlich mit dem Stand der Linken. Und das macht ja Jean-Philippe Kindler auch teilweise, indem er immer wieder so sagt, wie lausig die Linke ist und wie die zu nichts gebrauchen gerade ist und total weich gewaschen ist. Und manchmal grenzt es so ans Wahnhafte. Und man denkt sich so, er braucht gerade diesen Umstand, dass die Linke so ein Katastrophenhaufen ist, um einfach nur was zu sagen zu haben. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, wo wir immer wieder total kritisch bei uns sind. Oder total kritisch bei uns sind, aber so, wo immer wieder so in den Folgenvorbereitungen, dass wir immer so gucken, dass wir eben nicht so zu sehr abdriften, uns als so etwas zu stilisieren. Weil ich glaube, Leute wollen das gerne aus einem machen. Wir haben auch so Nachrichten bekommen, wie so, macht endlich mal was zu Jean-Philippe Kindler. Und Leute wollen uns wie so Pokémons in die Arena reinschmeißen gegen Jean-Philippe und seine Crew. Und ich habe keinen Bock, das aus mir machen zu lassen. Es wäre aber leicht, das zu machen. Also es wäre ein Selling Point. Und Leute würden total drauf abgehen. Und ja, nee. Deshalb begleitet uns weiter in diesem Prozess.
Hast du denn noch zum Abschluss noch positive Beispiele? Jemand, dem du einen Shoutout geben willst?
Also ja, Sachen, die mich halt inspiriert haben zu diesem Podcast, waren halt wirklich, also das war ContraPoints, ganz stark. Die YouTuberin Natalie Wynn und I mean, I love the Red Scare Podcast. Controversial, aber ja. Und eben, weil ich eben nicht mit allem d'accord gehe, was die sagen und ganz viel es irgendwie schlecht finde, auch was die machen, aber trotzdem immer wieder zurückgehe, weil da irgendetwas ist, was mich hinzieht und es ist eben kein Hate Watching oder Hate Listening, was ich da betreibe. Das kann ich mir nehmen. Das sind so Formate, die ich irgendwie, ja.
Ich würde noch TrueAnon ergänzen. Für aufmerksame TrueAnon-HörerInnen wird Ihnen auch schon aufgefallen, dass es da durchaus einige ästhetische Querverweise zwischen uns und TrueAnon gibt. Und ganz zum Schluss tatsächlich, einfach war ich mega drauf hängengeblieben, Shoutout an Michael Haneke, der nämlich wirklich es schafft, Filme zu machen. Wenn ich die gucke, fühle ich mich so schlecht, dass ich einen Film geguckt habe, dass ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, er kritisiert mit einem kulturindustriellen Produkt die Kulturindustrie. Gibt auf Arte, gab es diese Werkschau von ihm. Das ist wirklich krasser Scheiß. Shoutout an ihn.
Ich habe noch zwei Vorschläge. Wollt ihr nochmal sowas machen oder hattet ihr darüber nachgedacht, ihn nochmal ganz direkt anzusprechen? Weil das habt ihr in der Vergangenheit häufiger.
Ja, lass das machen.
Anständig und charmant. Einfach nochmal zu sagen, ey, also wenn ihr da Bock
habt,
meinetwegen kommt doch auch gerne mal vorbei oder whatever.
Ja.
Ich finde, das ist so ein Angebot.
Ja, ich kann was machen.
Das fände ich irgendwie fair auf so eine Art.
Ja, aber hey, Jean-Philippe, hier spricht Aysegül. Ganz ehrlich, nimm diese Kritik konstruktiv. Ganz ehrlich, und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist Gold wert, was wir dir hier sagen. Das ist einfach die Beratungsfirma, die du hättest nie leisten können mit deinem Steady-Geld.
Komm nach Berlin. Wir gehen zusammen zu Fred Perry, gönnen uns ein neues Shirt, lesen ein bisschen Adorno, rauchen ein paar Kippen und quatschen ein bisschen. Weil ganz ehrlich, du bist immer noch Genosse. So, ich würde mich nicht so über dich aufregen, wenn du nicht irgendwie Genosse bist. Dementsprechend, meine Tür steht dir offen. Es kann sein, wir schreien uns zwischenzeitlich an, aber ich habe schon sehr viele gute Freunde angeschrien und es kommt von Herzen. Für die Sache. Rotfront. Ja, yeah, yeah. Das ist die typische DRT-Folge. Ohne Sinn, ohne Aussage. Aber verdammt fresh. Yes, yo. Yes, yo.
Dein neues Kollektiv gibt dir eine Bougie-Note. Hottex ohne uns ist wie Krieg ohne Tote. Ohne Menschenrechtsverletzungen. Dein Ansatz ist gut, doch die Umsetzungen Misslungen. Was geschieht? Yo, wir sind ziemlich gelangweilt. Alle Linken machen so viel Content, dass es uns wundert, wenn wir welche auf dem Plenum sehen. Musst du pissen? Tut dir deine Blase weh? Warum babbelst du so rum?
Ja, du hast schöne Polos an.
Etwas peinlich, wie viel Adidas du trägst, aber schön. Wir sind keine guten Menschen, also denk nicht, wir verzeihen dir. Dein Kopf ist voll mit Scheiße, wie ein Polizeirevier. Für deine neue Live-Show lernst du singen und tanzen. Deine Wackness ist fast so menschlich wie Schimpansen. Manche Leute sagen, wir battlen nur auf Polygy. Doch das stimmt nicht, wir sind Dozenten der Hurensonologie.